Ich habe heute wieder was vorbereitet, was eigentlich ziemlich gut zu unserer Gemeindesituation passt. Ich bin ja so ein bisschen, sage ich mal, daran, ein bisschen auszuarbeiten, was es bedeutet, geistig reif zu sein, geistig reif zu leben. Ich habe vor ein paar Wochen über die Wahrheit Gottes gesprochen, dass die Wahrheit Gottes uns frei macht. Ich habe dann über die Gnade Gottes gesprochen, wie Gnade uns verändert. Und vorletzten Sonntag habe ich über das Gewand in Christus gesprochen, die neue Identität, die wir in Christus haben. Und heute möchte ich über die Kraft der Hoffnung sprechen. Die Kraft der Hoffnung. Wenn Gottes Perspektive dein Denken prägt, oder anders gesagt, Hoffnung, der Anfang geistlicher Sicht. Was du glaubst, bestimmt, was du siehst. Hoffnung sieht mehr, warum geistliche Sicht das Land einnimmt. Römer 15, Vers 13 habe ich so ein bisschen als Schlüsselvers genommen. Da steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die englische Bibel sagt, that you may overflow in hope. Also, dass wir überfließen in Hoffnung. Ich finde es so cool, in Englischen hört sich das noch ein bisschen voller an. Das heißt, Gottes Wunsch ist, Gott der Hoffnung wünscht sich, dass wir in Hoffnung überfließen. Dass diese Gemeinde in Hoffnung überfließt. Dass du und ich in Hoffnung überfließen. Und darum habe ich gedacht, will ich über diese Kraft der Hoffnung sprechen, weil ich glaube, dass das für heute, für den Gottesdienst, aber auch für die Zukunft dieser Gemeinde ganz, ganz wichtig ist. Ich führe ja mehrere Gespräche und ich mache mir viel Gedanken über die Gemeinde. Und was mir persönlich immer wieder begegnet und was ich auch immer wieder raushöre, sind Sätze wie, ich kann das nicht, ich kann mich nicht verändern, Gottes transformierende Gnade ist nicht stark genug, um mich zu verändern, oder ein erneuertes Denken verändert mich nicht. Es ist zu spät, mich zu verändern, darum lebe ich einfach weiter. Wenn ich versuche, mich zu ändern, wird es nur noch schlimmer oder es funktioniert nicht. Oder mein Sitznachbar oder mein Freund oder mein Ehegatte oder meine Schwester oder mein Bruder wird sich nie ändern. Das sind so Dinge, mit denen ich ganz oft ringe, das sind Lügen, die vielleicht uns im Alltag eingetrichtert werden, mit denen wir zu kämpfen haben. Lügen, die uns alle beschäftigen, wo wir denken, okay Gott, Veränderung ist nicht möglich. Veränderung in meinem Leben ist nicht möglich, Veränderung in der Gemeinde ist nicht möglich. Ich bin Opfer meiner Umstände. Aber die Bibel sagt was anderes. Die Bibel spricht was anderes und darauf will ich eingehen. Denn wenn wir sehen, Paulus, in der Geschichte von Paulus, Paulus war ein Christenmörder. Er war der, der die Christen abgeschlachtet hat. Und Gott hat in einem Moment sein Leben umgedreht. Er hat ihn von Kopf bis zu Fuß verändert und er wurde zu den bedeutendsten Gemeindegründern aller Zeiten. Er wurde zu den prägendsten, einflussreichsten Menschen im Neuen Testament. Wenn wir Paulus aus dem Neuen Testament streichen, haben wir nicht mehr viel. Dann haben wir vielleicht ein paar Evangelien, ein paar kleine Briefe, aber Paulus ist der, der uns als Gemeinde, der unser Christsein quasi prägt und auf ein neues Fundament stellt. Und er war ein Typ, der es nicht drauf hatte, der ein Christenmörder war. Genauso wie Maria. Maria hatte viele Dämonen, sie war eine Prostituierte und jeder in der Gesellschaft hat sie gemieden, aber sie wurde durch Jesus befreit. Ihr Leben hat sich verändert und sie wurde zu einer der wichtigsten Frauen im Neuen Testament, zu einer der Frauen, die Jesus nachgefolgt ist und die Jesus die Füße gewaschen hat und wo Jesus sagt, von dieser Frau, von dieser Geschichte wird überall erzählt werden, wo mein Evangelium verkündet wird. Oder die Stadt Ninive, die an einem Tag verändert wird, weil Gottes Gnade und Größe viel größer ist als unser Verstehen. Ninive hat an einem Tag Erweckung erlebt. Eine Stadt kann an einem Tag Erweckung erleben. Das sagt die Bibel. Und ich glaube, wir als Christen, was für uns das Wichtigste ist oder was das Beste ist, was wir tun können, ist, dass wir unsere Hoffnung hochhalten. Dass wir unsere Hoffnungslevel hochhalten. Dass unser Hoffnungspegel hoch steht. Das ist, glaube ich, das Beste, was du als Christ machen kannst. Fokussier dich darauf, dass deine Hoffnung hoch steht. Lass deine Hoffnung steigen. Und ich will mit uns in zwei Bibeltexte reingehen, zwei Geschichten, die ich finde, die ziemlich stark über dieses Thema reden. Und da würde ich gerne anfangen bei Hesekiel. Die Geschichte von Hesekiel, wo er vor den toten Gebeinen steht. Und da mag ich lesen in Hesekiel 37, 1 bis 14. Schon ein bisschen lang, aber es spricht, finde ich, komplett zu uns. Darum will ich die ganze Geschichte lesen. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene. Und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene. Und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch und siehe, eine Erschütterung und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen. Und es wuchs Fleisch an ihnen und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir: Richtet eine Weissagung an den Odem. Weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem. So spricht Gott, der Herr: Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott, der Herr: Sieh, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und ich werde es auch tun, spricht der Herr. Also eine lange Geschichte, aber sehr, sehr tief. Also wer das geistlich so ein bisschen spüren kann, es spricht sehr zu mir, es spricht sehr über diese Gemeinde. Und ich finde es interessant, wie Gott eigentlich, so locker wie er ist, so da zu Hesekiel kommt und sagt: Menschensohn, was denkst du? Glaubst du daran, dass diese Gebeine leben können? Und Hesekiel gibt eine ganz, ganz sichere Antwort, eine ganz, ganz sichere, und sagt: Gott, nur du weißt. Er traut sich noch nicht mal, in dem Unglaube zu sprechen. Er traut sich nicht, eine Meinung zu bilden. Er sagt: Gott, du weißt. Du weißt, ob diese Gebeine leben können. Aber Gott ist so locker und fragt ihn: Glaubst du daran, dass diese Gebeine leben können? Glaubst du daran? Glaubst du daran? Ich glaube, Gott fragt uns: Glaubst du daran? Glaubst du daran, dass diese Gebeine leben können? Und er sagt: Spreche über diese Knochen, dass sie leben sollen, dann werden sie leben. Und ich habe diesen Eindruck, dass Gott genau das zu uns spricht. Er fragt dich und mich: Wie siehst du die Gemeinde? Wie siehst du die Umstände? Wie siehst du dich? Glaubst du, dass diese Gemeinde leben kann? Glaubst du, dass Todes wieder leben kann? Glaubst du, dass Dinge aufleben können? Glaubst du das? Samuel, glaubst du das? Ah ja, also Samuel, die Ranger haben aufgehört. Danny, Ralf haben ihre Leitung abgegeben. Oh, also ich glaube nicht, dass... ob hier noch was entstehen kann. Die Reihen sind leer. in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob hier was entstehen kann, Gott. Aber Gott sagt, glaubst du, Samuel? Glaubt ihr daran? Glaubst du daran, dass Todes lebendig werden kann? Und er sagt, das ist das Haus Israel. Das ist die Gemeinde, die vielleicht sagt, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Aber darum weissage und sprich zu ihnen. Ich will eure Gräber öffnen, euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen und ich will euch wieder in das Land bringen und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Gott hat eine höhere Perspektive auf dich und mich, auf diese Gemeinde, auf unsere Situation, auf jeden Einzelnen, wo wir aus menschlicher Sicht sagen, die Hoffnung ist verloren. Gott, ich habe keine Hoffnung mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Die Knochen sind vertrocknet. Es gibt keine Hoffnung. Aber die Frage hier in dieser Story ist nicht, wie trocken sind die Knochen. Gott fragt nicht, komm, Hesekiel, inspizier mit mir die Knochen und sag mir, wie trocken sind die Knochen. Lass uns darüber diskutieren, wie trocken deine Umstände sind, wie trocken dein Leben ist, wie trocken die Gemeinde ist. Komm, lass uns inspizieren. Nee, die Frage ist hier, die Gott an Hesekiel stellt und an uns stellt, ist, wie erneuert ist dein Denken, dass du glauben kannst, dass die Knochen leben können? Wie erneuert ist unser Denken und geprägt von Hoffnung, dass die Knochen leben können? Dass meine Ehe neu aufleben kann? Dass mein Sitznachbar, mein Kollege leben kann? Dass mein Bruder, meine Schwester, meine Familie leben kann? Ja, aber meine Familie ist so trocken. Ja, meine Umstände sind so trocken. Mein Arbeitsplatz ist so trocken, da kann sich nie was verändern. Da verändert sich nie was. Aber Gott sagt, glaubst du daran, dass diese Gebeine leben können? Hoffnung ist ein Zeichen von einem erneuerten Denken. Hoffnung zeigt dir, ob dein erneuerndes Denken funktioniert. Wenn du die Gedanken hast, Gott, meine Situation ist so trocken, ich weiß gar nicht, also ich habe hier keine Hoffnung, dann wirst du wahrscheinlich merken oder identifizieren, dass dein Denken noch nicht sehr erneuert ist. Hoffnung ist ein Zeichen von einem erneuerten Denken. Und ich sehe das und ich erlebe das hier in der Gemeinde, in den Gesprächen. Ich erlebe das, wenn ich mit Menschen unterwegs bin. Menschen suchen nach Hoffnung. Sie suchen nach Hoffnung, sie dürsten nach Hoffnung. Sie wollen Hoffnung erleben. Wenn Menschen hier reinkommen, wenn Menschen mit dir in Kontakt treten, was ist das, was sie erleben? Was ist das, was sie mitnehmen? Was sie sagen, das will ich auch haben. Das ist die Hoffnung, die du trägst. Das ist die Hoffnung, die du in deinem Leben trägst. Wenn Menschen sich dir anvertrauen und sagen, mein Leben ist so schlecht, mein Leben ist so schlimm, ich habe solche Probleme. Was ist, was sie neu belebt? Es ist deine Hoffnung, dass dein größerer Gott ist, wo du ermutigen kannst, wo du aufbauen kannst, wo du weißt, das ist nicht das letzte Wort über deine Situation. Hoffnung bedeutet nicht, dass wir die Fakten ignorieren. Es bedeutet nicht, dass wir die Realität verleugnen. Es bedeutet nicht, dass wir alles ignorieren oder verdrängen. Hesekiel hat die trockenen Knochen nicht verleugnet. Hesekiel, sogar Gott hat die trockenen Knochen nicht verleugnet. Gott hat ihn durch die trockenen Knochen hindurchgeführt und hat gesagt, ich zeige dir das Land. Komm, lass uns mal durchziehen durch die trockenen Knochen. Das war nicht so, dass Gott oder Hesekiel sich gedacht haben, so ja, die trockenen Knochen gibt es ja nicht, sondern sie haben die Fakten, sie haben der Realität ins Auge geschaut, aber sie haben die Realität anders bewertet. Genauso wie Josua und Kaleb, wo ich gleich drauf eingehen will. Josua und Kaleb haben auch nicht die Situation oder die Realität verdrängt. Die Hoffnung ist eine höhere Perspektive. Die Hoffnung sieht höher, sie sieht weiter, sie sieht anders. Und Glaube sieht und ist nicht blind. Glaube sieht. Manchmal kennt ihr das, wenn ihr Dinge sehen könnt im Geist, wo andere nicht sehen können. Manche Leute stehen da und sagen, oh, wie schlecht ist meine Situation, wie schlecht geht es mir hier, wie schlecht sind die Dinge. Glaube sieht, Glaube ist nicht blind. Glaube sieht weiter. Und die himmlische Perspektive sieht höher. Und dein Glaube hängt sich daran an das, was du dir vorstellen kannst, was du sehen kannst. Wenn du ein fruchtbares Land sehen kannst, wenn du investieren willst in ein Business oder in ein Haus, das du bauen möchtest, dann stellst du dir das vor. Und dein Glaube hängt sich daran. Du sagst, es ist möglich, dass ich das erreichen kann. Es ist möglich, dass ich das schaffen kann. Dein Glaube hängt sich an deine Vorstellung, was du sehen kannst. Und 2. Korinther 5, Vers 7 sagt, denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Ich glaube, manchmal verwechseln wir die zwei. Also ich verwechsel oft die zwei. Dass ich sage, Gott, wenn ich das sehe, dann glaube ich. Wenn ich sehe, dass Menschen geheilt werden, dann glaube ich daran. Wenn ich sehe, dass die Gemeinde wächst, dann glaube ich an Wachstum. Wenn ich sehe, dass die Person befreit ist, dann glaube ich an Befreiung. Nee, Glaube kommt vor Schauen. Wir glauben und dann sehen wir. Wir glauben erst und dann sehen wir. Darum müssen wir die Hoffnung hochhalten. Und das erneuerte Denken ist unser Schlüssel dafür. Das erneuerte Denken ist unser Schlüssel dafür. Der Schlüssel zu unserer geistlichen Reife ist das erneuerte Denken. Was ich vorletzten Sonntag gepredigt habe und auch was mich inspiriert hat, war der Epheser 4, Vers 23. Lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen. Wir müssen unser Denken bestimmen lassen von dem neuen Geist, nicht von dem alten Geist, von einem neuen Geist. Der neue Geist muss dein Denken bestimmen. Nicht das Alte, sondern das Neue. Der neue Geist muss dein Denken bestimmen. Der neue Geist muss dich beleben, muss dich erfrischen. Der neue Geist muss deine Perspektive prägen. Römer 12, Vers 2 sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. 2. Korinther 10, Vers 5 sagt, und wir nehmen alles gefangen, alles Denken in dem Gehorsam gegen Christus. Alles Denken, was sich nicht unter den Gehorsam Christus stellt, müssen wir gefangen nehmen. Alles, was nicht so denkt wie Gott, alles, was nicht so hofft wie Gott, alles, was nicht so glaubt wie Gott, müssen wir gefangen nehmen. Wir müssen so denken wie Jesus. Wir müssen so denken wie Gott. Wir müssen so denken wie der Heilige Geist. Wir müssen geprägt sein, uns leiten lassen von einem neuen Geist. Und für mich, wie ich schon gesagt habe, ist dieses erneuernde Denken ganz, ganz praktisch gesehen, dann, wenn ich merke, dass meine Gedanken triefen von Hoffnung. Dann weiß ich, dass ich erneuert denke, wenn meine Gedanken voll sind von Hoffnung. Wenn ich deprimiert bin, wenn ich frustriert bin, das ist nicht Gott. Das ist nicht Gott. Gott ist der Gott der Hoffnung, der dich überfließen lassen will in Hoffnung. Gott ist der, der dein Denken voller Hoffnung prägen möchte. Wenn ich einen Christ sehe, der keine Hoffnung hat, dann ist es ein Zeichen dafür, dass das Denken nicht erneuert ist. Wenn ich einen Christ sehe, der voller Hoffnung ist, der reinkommt und von Hoffnung strahlt und Menschen angesteckt werden von der Hoffnung, dann weiß ich, er hat Jesus erkannt. Er hat erkannt, wie Jesus funktioniert und denkt. Und Hoffnung ist einer der größten Anzeichen für Reife in Jesus. Und jetzt mag ich zur langen, größeren Textstelle kommen, natürlich zu der Geschichte von Josua und Kaleb, weil das, finde ich, am besten beschreibt, wie man mit Umständen umgehen sollte und wie Gott darin funktioniert, wie unser erneuertes Denken funktioniert. Da lese ich in 4. Mose, Vers 13. Da gibt Gott Mose den Auftrag, nenn mir 12 Kundschafter und schick die ins verheißene Land, dass die erkunden, wie das Land aussieht. Die sollen schauen und sehen und Bericht erstatten, welche Menschen, Völker da drin leben, welche Städte da drin sind, welche Früchte da drin sind. Und du sollst 12 Kundschafter aussenden. Und 2 von diesen Kundschaftern waren Josua und Kaleb. Und ich will da lesen, wo die Kundschafter zurückkommen und Mose Bericht erstatten. Wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandt hast. Wohl fließen dort Milch und Honig. Und dies hier sind seine Früchte. Aber das Volk ist stark, das in diesem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und sogar Nachkommen des Anak haben wir dort gesehen. Da beruhigte Kaleb das Volk vor Mose und sagte, lasst uns hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir können es bezwingen. Die Männer aber, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen dieses Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten bei den Israeliten über das Land, das sie erkundet hatten, das Gerücht, das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alle Leute, die wir darin gesehen haben, sind hochgewachsene Männer. Und wir haben dort die Riesen gesehen. Die Anakiter stammen von diesen Riesen ab. Und wir kamen uns vor wie Heuschrecken und so erscheinen wir auch ihnen. Da hob die ganze Gemeinde an, laut zu schreien und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben und hier in der Wüste wären wir doch gestorben. Warum bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durch das Schwert fallen, unsere Frauen, unsere Kinder werden zur Beute werden. Ist es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen einen Anführer einsetzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten auf ihr Angesicht nieder. Josua aber, der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die bei denen waren, die das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, das Land ist sehr, sehr schön. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, wo Milch und Honig fließen. Doch lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Und ihr braucht das Volk des Landes nicht zu fürchten, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da wollte die ganze Gemeinde sie steinigen, die Herrlichkeit des Herrn aber erschien am Zelt der Begegnung allen Israeliten. Und Gott spricht, alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich schon 10-mal auf die Probe gestellt und nicht auf meine Stimme gehört haben, werden das Land nicht sehen, das ich den Vorfahren zugeschworen habe. Und alle, die mich verachten, werden es nicht sehen. Meinen Diener Kaleb aber, bei dem ein anderer Geist war und der treu zu mir gehalten hat, werde ich zum Lohn dafür in das Land bringen, in dem er gewesen ist, und seine Nachkommen sollen es in Besitz nehmen. Spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, Spruch des Herrn. Wie ihr von meinen Ohren geredet habt, so werde ich mit euch verfahren. Ich, hier in der Wüste, sollen eure Leichen zerfallen. In das Land, von dem ich geschworen habe, dass ich euch darin wohnen lasse, werdet ihr nicht gelangen, außer Kaleb, des Sohn Jephunnes, und Josua, des Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, sie werden zur Beute werden, werde ich hineinführen. Und sie werden erfahren, was das für ein Land ist, das ihr verschmäht habt. Eine lange Story, aber ihr spürt, was hier, also ich wollte das alles lesen, weil in jeder Zeile davon ist eigentlich etwas, wo du mitnehmen kannst. In jeder Zeile spüren wir die Spannung, dass 12 Kundschafter rausgehen, 10 kommen mit einer schlechten Nachricht, 2 mit einer guten. Und die 10 verbreiten das Gerücht in Israel und sagen, das schaffen wir nicht. Wir sind Heuschrecken unter ihnen. Daran glauben wir nicht. Aber Josua und Kaleb haben das gleiche Land gesehen und haben was anderes gesagt. Und wir merken, wie Gott hier handelt. Gott sagt, ihr verkehrtes Volk, ihr verkehrtes Geschlecht, ihr werdet nicht in das Land kommen, weil ihr nicht geglaubt habt. Weil ihr nicht geglaubt habt. Weil ihr nicht meinen Verheißungen geglaubt habt. Und eure Nachkommen werde ich in das Land führen, aber eure Generation nicht. Ich finde es so interessant, die 12 Männer sehen die gleichen Umstände. Sie sehen das gleiche Land. Sie sehen die gleichen Umstände. Sie gucken beide auf die gleichen Dinge. 10 sehen die Gefahr, Riesen und Unmögliches, zwei sehen Verheißung, Gottes Treue und Möglichkeiten. Wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn du auf dein Leben blickst, wie schaust du auf die Dinge? Der eine sagt, es ist unmöglich, der andere sagt, es ist möglich. Das Problem in dieser Geschichte sind nicht die Umstände. Das Problem sind nicht die Riesen im Land. Das Problem sind nicht, wie die Dinge scheinen. Das Problem ist ihr Denken. Das Problem ist, dass sie kein erneuertes Denken haben und sie bewerten die Umstände falsch. Sie waren nicht erneuert in ihrem Denken. Und das Interessante ist, die 10, die sagen, ja, die haben uns wie Grashüpfer gesehen. Ich frage mich, sind die 10 Kundschafter zu denen gegangen, zu den Völkern, die dort wohnen, und gesagt, wie seht ihr uns? Wie seht ihr uns? Nee, sind sie nicht. Sie haben nur gedacht, dass sie so ausschauen, dass sie wie Grashüpfer sind. Und so waren sie auch. So waren sie auch. So waren sie auch. Wir interpretieren unsere Umstände. Wir interpretieren das Leben so, wie wir uns interpretieren. Wir sehen das Leben so, wie wir uns sehen. Denn Sprüche 23,7 sagt, so wie ein Mann von sich denkt, so ist er. Hast du eine Opfermentalität? Alle sind gegen dich. Ich habe keine Schuld. Der hat Schuld. Ich bin das Opfer von allem. Ich bin das Opfer meiner Umstände. Ich bin das Opfer meiner Familie. Ich bin das Opfer an meinem Arbeitsplatz. Ich kann nichts ändern. Oder denkst du in einem Mangeldenken, ich habe nie genug. Ich bin nie genug. Meine Gemeinde wird nie genug sein. Was ich tue, ist nie genug. Oder denkst du sehr gering von dir? Das ist ein Denken, das die Umstände wie die 10 Kundschafter bewertet. Und ich finde es interessant, dass sie zurückkommen und eigentlich nur über die ganzen Völker sprechen, die in diesem Land leben. Sie sprechen über die Völker, die dort leben und sagen, es ist unmöglich. Und manchmal ist es so, wenn wir über unsere Probleme sprechen, werden sie immer unmöglicher, umso mehr wir darüber sprechen. Umso mehr wir uns mit unseren Problemen beschäftigen und darüber nachdenken, werden sie größer. Josua und Kaleb aber, sie dachten anders. Und hier kommt die Wahrheit. Beide hatten recht. Beide, die 10 Kundschafter und die 2, Josua und Kaleb, beide hatten recht. Die, die dachten, es ist unmöglich, für die war es unmöglich. Für die, die es dachten, es ist möglich, für die war es möglich. Und beide hatten recht. Es ist die Frage, wie wir denken. Und ich finde es so interessant, wenn ich die Story lese, ich frage mich, Gott, wer ist dieser Kaleb? Ich habe von dem nie gehört. Ich habe von diesem Kaleb noch nie gehört. In der ganzen Bibel, im Alten Testament habe ich von dem nicht gehört. Ich habe von Josua gehört. Josua war nahe an Mose dran, er war in der Stiftshütte. Josua war einer der Leiter. Josua war einer, der mit Mose gegangen ist. Aber wer war Kaleb? Wer war dieser Kaleb? Kaleb war jemand, der im Volk gewohnt hat, der bei den 10 Kundschaftern gelebt hat und ihr Reden gehört hat, aber der gesagt hat, ich glaube nicht daran. Ich denke nicht so, wie die denken. Ich denke nicht so. Kaleb ist aufgestanden und hat gesagt, ich lebe nicht so. Ich denke nicht so. Dieser Mann ist aus der Gruppe ausgebrochen. Und Gott sagt über Kaleb, nur Kaleb folgte ganz dem Herrn nach. Und Kaleb sagt, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden sie überwinden. Und später sagt er, wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen. Der Herr ist mit uns, fürchtet euch nicht. Und Gott sagt zu Kaleb, aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen. Merkt ihr hier wieder, Kaleb wurde von einem anderen Geist bestimmt. Weil ein anderer Geist in ihm ist. Ja, Samuel, der Heilige Geist, der war ja noch gar nicht im Alten Testament, der war noch gar nicht in den Menschen. Wie kann das denn sein? Kaleb hat sich von dem Heiligen Geist bestimmen lassen. Er hat sein Denken prägen lassen von ihm, bevor überhaupt genau wie Mose und Josua, bevor überhaupt der Heilige Geist ausgegossen wurde. Kaleb war jemand, der sich von einem anderen Geist bestimmen hat lassen. 45 Jahre später erinnert Gott Kaleb an die Verheißungen. Mit 85 Jahren sagt Kaleb: Ich bin heute noch so stark wie damals. Gib mir dieses Bergland. Das sagt er zu Josua, wo sie das Land aufteilen, wo sie ins verheißene Land gezogen sind. Sagt Kaleb mit 85 Jahren: Hier, ich will das Land haben. Ich vertraue auf Gottes Verheißungen und gib mir das Bergland. Und jetzt, wer ein bisschen historisch oder bewandert ist oder, sage ich mal, in kriegstechnischen Termen spricht, im Bergland sind die Städte noch viel schwieriger einzunehmen. Sie sind noch viel schwieriger zu überwinden, weil sie hochgelegen sind. Und Kaleb sagt mit 85 Jahren sagt er: Gib mir dieses unmögliche Land, denn ich werde es bezwingen, denn Gott ist mit mir. Gib mir diese Städte im Bergland. Und ich glaube, genau das ist, was für uns wichtig ist. Bist du ein Kaleb? Bist du ein Kaleb? Denn ich glaube, vor uns liegt das verheißene Land. Ich glaube, vor uns liegt das verheißene Land. Und was uns daran hindert, ist unser Denken. Wir können hier sitzen bleiben. Wir können nette Gemeinde sein. Wenn wir weiter so denken wie vorher, werden wir das verheißene Land nicht sehen. Denn nur unser verändertes Denken bringt uns in das verheißene Land, in eine neue geistige Realität. Ich glaube, was uns blockiert, sind wir selbst. Ich glaube, dass Gott uns alles vorbereitet hat. Und er fragt uns: Glaubt ihr daran? Glaubst du daran, an meine Zusagen, an meine Verheißungen? Glaubst du an die Berufung, die ich ausgesprochen habe über dieser Gemeinde, über dich? Glaubst du daran? Glaubst du an die geistlichen Durchbrüche? Glaubst du an die Heilung, die ich tun möchte? Glaubst du daran, an die Versorgung, die ich für dich bereithalte? Sehen wir nur die Riesen oder sehen wir Gott, der größer ist? Sehen wir nur unsere Grenzen oder sehen wir Gottes Kraft? Hören wir auf die Stimmen des Zweifels statt auf das, was der Gottesgeist uns zuflüstert? Die Umstände schreien uns ins Gesicht. Die Umstände spucken dir ins Gesicht. Die Umstände sagen, die prägen dein Denken, weil du jeden Tag es siehst. Das sind die Umstände, wo du sagst: Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Jeden Tag beschäftige ich mich damit, aber es verändert sich nichts, Gott. Lass du dein Denken von den Umständen prägen oder lass du wie Kaleb dein Denken von einer Hoffnung und einem Glauben und einem Geist bestimmen, der höher sieht, der weiter sieht? Ich glaube, es ist Zeit, dass wir unser Denken erneuern lassen. Es ist Zeit, dass wir uns auf Gottes Verheißungen stellen, mehr als auf unsere Umstände, mehr als auf unsere Begrenzungen. Wenn wir uns auf unsere Begrenzungen verlassen und auf die Begrenzungen uns, ja, so sind wir halt schon immer, so ist halt unsere Gemeinde, so sind wir, so bin ich, dann wirst du immer in diesen Grenzen leben. Aber glauben wir und hören wir auf den Geist Gottes, der unser Denken durchdringt und uns mit voller Glaube und Hoffnung prägt und sagt: Siehst du es, was ich tun möchte? Siehst du weiter? Siehst du höher? Hast du Hoffnung für deinen Sitznachbar? Hast du Hoffnung für deinen Ehepartner? Hast du Hoffnung für deine Familie? Hast du Hoffnung für diese Gemeinde? Hast du Hoffnung für deinen Arbeitsplatz? Hast du Hoffnung? Wo glaubst du und wo hast du dein erneuertes Denken? Wenn wir in Sorge gehen, glauben wir, haben wir eine Vorstellung von der Zukunft ohne Gott. Sorge ist Glaube von einer Zukunft ohne Gott. Du stellst dir die Zukunft vor, ohne Gottes Wirken, dann kommt Sorge. Wenn du dir vorstellst, oh, wie werde ich in der Zukunft leben, und du denkst dir, oh, werde ich genug Geld haben, werde ich meine Familie ernähren können, werde ich, wie wird es mit der Gemeinde weitergehen? Du stellst dir eine Zukunft vor, wo Gott nicht Teil davon ist. Dann kommt Sorge. Wenn du Gott, mit Gottes Wirken rechnest, hat Sorge keinen Platz. Weil Gottes Wirken, wenn du das dazu addierst, zu deiner Vorstellung der Zukunft, wirst du immer damit rechnen, dass Gott eingreift. Dass Gott dich versorgt, dass Gott immer genug für dich hat. Ja, aber ich habe nicht genug. Der Herr ist dein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ist dein Denken geprägt von Mangel? Siehst du nur auf die Dinge, die du nicht hast, oder denkst du an die Dinge, die Gott in deinem Leben tut und die er tun möchte? Hoffnung sieht Gutes um der nächsten Ecke. Wir können immer nur so weit sehen bis zur nächsten Ecke in unserem Leben. Aber erwarten wir, dass Gutes um die Ecke kommt. Erwarten wir, dass Gutes um die Ecke kommt. Hoffen wir, dass Gutes dort ist. Glauben wir daran, dass uns alles zum Besten dient. Glauben wir daran, dass Gott mit uns ist. Denn Hoffnung erwartet das Gute. Das ist genauso, wenn ich hier vorne stehe und Menschen kommen zum Heilungsgebet, dann kann ich so denken, oh Gott, was mache ich, wenn nichts passiert? Oder ich kann so denken, was mache ich, wenn etwas passiert? Was mache ich, wenn etwas passiert? Wie gehe ich damit um? Hoffnung sieht anders. Glaube sieht anders. Hoffnung sieht die Zukunft anders und bewertet deine Umstände anders. Und die hoffnungsvollen Glaubenssätze, die unser Denken verändern, sind: Es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung. Zu jedem Problem gibt es eine Lösung. Denn Gott hat immer eine Lösung. Ich werde immer wissen, was ich tun muss. Denn der Heilige Geist wird mich leiten. Ich werde in jeder Situation wissen, was ich tun muss. Oh, ich weiß nicht, wie ich in der Zukunft damit umgehen werde, was ich tun werde. Ich werde immer wissen, was ich tun muss. Denn Gott führt und leitet mich. Ich werde erfolgreich sein in den Dingen, die ich tue, weil Gott es mir verheißen hat, dass denen, die Gott dienen, alles gelingt. Ich werde erfolgreich sein in den Dingen, die ich tue. Ich werde immer die Ressourcen haben, das zu machen, für was mich Gott berufen hat. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ich habe nicht die Finanzen, ich habe nicht das Geld, um das zu machen, was du vorhast. Ich weiß nicht, wenn ich in die Mission gehen soll, welchen Haus bauen soll, wenn ich das und das machen soll, wenn ich in der Gemeinde dienen soll. Da ist ja nie genug Geld da, da sind nie die Ressourcen da. Gott versorgt dich mit den Ressourcen, die du brauchst. Wenn er dich leitet und führt, wird er dich versorgen mit allem, was du brauchst. Meine Vergangenheit bestimmt nicht meine Zukunft. Samuel, ich habe das in der Vergangenheit erlebt. Samuel, ich bin ja der und der. Ich habe die Fehler gemacht. Ich bin so gebrochen. Ich bin so schlecht. Ich bin in der Box gefangen. Deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Du darfst dich nicht von der Vergangenheit festnehmen lassen. Denn Gott ist der Gott, der dich herausführt aus Ägypten. Der dich in verheißene Land führt. Der dich rausführt aus der Gefangenschaft. Er ist der, der sagt, ich glaube an mehr. Und ich fand es so interessant, dass die Israeliten gesagt haben, lasst uns zurück in das alte Denken gehen. Lass mich zurück in das alte Ägypten, da ging es mir besser. Lass mich zurück. Lass uns zurückgehen in das alte. Aber Gott sagt, ich habe Neues. Ich habe Neues. Ich habe Neues. Ich glaube daran, dass Gott sprechen wird. Ich glaube daran, dass Gott auftauchen wird. Und ich erkenne die Möglichkeiten. Ich erkenne die Verheißung statt der Bedrohung. Ich sehe Gottes Kraft statt meine menschliche Schwäche. Ich sehe die Chancen statt die Riesen. Ich sehe Wachstum statt Begrenzung. Wie geschieht unser erneuertes Denken, indem wir unsere Gedanken auf das richten, was Gott tut? In Kolosser 3, Vers 2 heißt es, richtet eure Gedanken auf das, was droben ist. Wir entscheiden, über was wir denken. Wir entscheiden, welche Dinge uns prägen, unser Denken prägen. Was wir nähren, was wir festhalten, was wir loslassen. Wir entscheiden darüber. Und du entscheidest, lasse ich mein Denken bestimmen von dem, was oben ist. Von dem, was der Himmel sagt über mich. Über das, was der Himmel vorhat. Wenn ich über dieses Gelände laufe als Pastor Manchmal mache ich so einen Gebetsspaziergang und ich laufe durch die Räume. Ich laufe durch den Garten. Und oft begegnet mir der Gedanke, das ist kaputt, das funktioniert nicht, das ist alt, das geht nicht, das funktioniert nicht, so wird es immer bleiben, so wird es immer sein. Und dann erinnert mich immer Gott, da ist so ein ganz leichtes Flüstern, ein ganz leichtes Gefühl, das mir zuspricht, Samuel, siehst du nicht, was hier alles möglich ist? Weißt du alles, was hier alles möglich ist? Und wenn ich manchmal die Ukrainer sehe, wie die, sage ich mal, Veranstaltungen machen und den ganzen Garten einnehmen, merke ich, die haben eine andere Sichtweise. Die nehmen das ganz anders. Und ich merke, wie mein Denken so klein ist, in dem Gegensatz zu was Gott denkt über diesen Ort, über unser Gebäude, über diese Gemeinde, über dir. Und auf einmal fange ich an zu träumen und sage, Gott, was ist möglich? Was ist möglich mit dir? Und mein Denken ist nicht geprägt von Angst, von Menschenfurcht, von Selbstzweifel, von Tradition, sondern mein Denken ist wie von Kaleb geprägt. Der Herr hat gesprochen, also gehen wir. Der Herr hat es mir verheißen. Der Herr ist mit mir. Ich nehme das Land ein. Und meine Hoffnung wird das Land einnehmen. Und ich will dich fragen, was prägt dein Denken? Was prägt dein Denken? Was prägt unser Denken? Sind es die Umstände? Sind es die Probleme? Welche Riesen siehst du in deinem Leben? Ist Krankheit, Angst? Sind es Zweifel, ist Mangel? Und wie würde dein Denken aussehen, wenn du die Situation anders bewertest? Wenn du Hoffnung hast für die Situation? Was sagt Gottes Geist über deine Grenzen? Und das am Schluss von meiner Predigt, damit ende ich. Du wirst das verheißene Land nicht sehen mit einem alten Denken. Wir werden es nicht sehen. Wir werden das verheißene Land nur sehen, wenn wir ein neues Denken haben, wenn wir uns durch einen neuen Geist bestimmen lassen.